Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hey, ich bin Jana Münkel und das hier ist der Kompressor-Podcast. Wenn eine Rechtsanwältin nach einem Prozess sowas sagt, dann klingt das für mich, als sei sie ziemlich zufrieden.
This is what justice looks like. 20 plus 3 years.
Das war die Stimme von Gloria Allred. Das ist die Rechtsanwältin einer Hauptzeugin im Weinstein-Prozess. Kurz zur Erinnerung, der ehemalige Hollywood-Medienmogul Harvey Weinstein wurde im März 2020 wegen Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt. Und die beiden Journalistinnen von der New York Times, die das aufgedeckt haben, die haben ein Buch über ihre Recherche geschrieben und das ist jetzt auf Deutsch erschienen. Und ich habe für den Podcast mit Laura Backes gesprochen. Die ist stellvertretende Ressortleiterin Kultur beim Spiegel und Investigativjournalistin und hat in Deutschland auch zu MeToo-Fällen recherchiert. Ich habe sie als allererstes gefragt, ob sie überrascht war von den Hürden, auf die Frauen bei ihren Recherchen gestoßen sind. Also es war am Anfang ganz, ganz schwer, Frauen zu überzeugen, zu reden, weil die Angst um ihre Karriere hatten. Und irgendwann war es dann soweit, dass Weinstein selber in der Redaktion stand, umringt von zahlreichen Anwälten. Also Frau Backes, waren Sie überrascht von diesen Recherchehürden?
Nee, tatsächlich nicht. Es war, wenn überhaupt, muss ich gestehen, etwas Genugtuung dabei, weil ich das kenne, dass da überall Hürden sind. Und wenn man eben nach Amerika blickt, oder dann denkt man, ah, Weinstein, das ist ja offenbar die Ausgeburt der Hölle, ein ganz schlimmer Mensch. Logisch, dass das irgendwann auf den Tisch kam. Und wenn man jetzt eben liest, dass das überhaupt nicht einfach so auf den Tisch kam. Es ist nicht so, dass die Frauen von sich aus sich an diese Journalistinnen Jodie Kantor und Meghan Turi gewendet haben, sondern Jodie Kantor hat was von Gerüchten gehört und hat sich daran gemacht, herauszufinden, was stimmen könnte und hat eher Leute dazu überredet, dass sie überhaupt mit ihr sprechen. Und das wird in diesem Buch sehr schön nacherzählt, dass man das ja lesen kann.
Sie haben jetzt gerade selber von den Gerüchten schon gesprochen. Ich würde da noch mal gerne genauer drauf eingehen. Für mich haben Gerüchte oft so eine negative Konnotation. Welche Rolle spielen denn aber diese Gerüchte bei dem Start von dieser Recherche?
Ja, sie waren offenbar bei Weinstein essentiell, weil das Rechercheteam der New York Times hatte offenbar den Auftrag herauszufinden, gibt es mächtige Männer in Amerika, die Frauen belästigen und dafür Schweigegeld zahlen. Und dann hat man eben überall sich umgehört und geschaut und dann kam wohl immer wieder der Name Weinstein auf. Es gab vorher Gerüchte, es gab die Schauspielerin Rose McGowan, die darüber getwittert hatte, dass ein Filmproduzent sie vergewaltigt habe. Und diese Journalistinnen dachten dann offenbar, das könnte Weinstein sein. Und deshalb war es so eine Art Aufhänger für eine Recherche. Nicht mehr und aber auch nicht weniger.
Jetzt geht es ja darum, in so einer Recherche diese Gerüchte dann wirklich zu beweisen, also zu zeigen, das sind Fakten. Die Journalistinnen reden in dem Buch immer von die Gerüchte hart kriegen und ich hatte den Eindruck, das ist wirklich harte Arbeit. Also vor allem ganz am Anfang muss man erstmal dieses Vertrauen der Frauen gewinnen, die oft Angst um ihre Karriere haben. Wie baut man denn als Investigativjournalistin, die Sie ja auch selbst sind, so ein Vertrauen zu den Frauen auf?
Naja, das erste Problem ist ja tatsächlich mal in Kontakt zu kommen mit Frauen. Und wenn es, das ist in Deutschland nicht einfach und das ist aber garantiert in Hollywood noch viel schwieriger, denn normalerweise gibt es ja Agenten und Management, die Anfragen für die Schauspielerinnen entgegennehmen. Und da muss man dann irgendwie drumrum. Also das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr große Hürde. Ich habe das Gefühl, wenn man erstmal mit Frauen sprechen kann, ist es immer noch schwierig, aber das Erste ist schier unüberwindbar. Also muss man sich oft empfehlen lassen. Also man muss mit Leuten am Anfang ins Gespräch kommen und dann sagen, hier, Sie sind doch mit der und der befreundet oder Sie kennen sie doch, können Sie mal ein gutes Wort für mich einlegen, dass die auch mit mir spricht oder dass sie meine Nummer weitergeben können. Und das haben die Journalistinnen der New York Times eben auch gemacht. Und dann haben sie, davon sprechen sie immer wieder im Buch und in dem Interview, das ich und meine Kollegin Eva Töne mit ihnen geführt haben, dass sie eben am Telefon sagen, wir können nicht ändern, was ihnen passiert ist, aber wir können ihren Schmerz nutzen, um gemeinsam daran zu arbeiten, dass es nicht wieder passiert. Und das ist etwas, was man authentisch meinen kann, dass man natürlich nichts daran ändern kann, was jemandem passiert ist. Aber wenn man recherchiert und es eben belegen kann, dass da was falsch läuft, dann sorgt man im besten Falle dafür, dass es in Zukunft nicht mehr so falsch läuft. Und dann springen auch Menschen darauf an und reden mit einem.
Das Buch stellt jetzt ja tatsächlich auch die Frauen, die eben dann sich entscheiden zu reden, in den Mittelpunkt. In der Berichterstattung über den Fall habe ich festgestellt, es ist tatsächlich gar nicht so leicht, zum Beispiel die Namen der zwei Hauptzeuginnen im Prozess um Weinstein rauszufinden. Da wird eben ganz, ganz oft wirklich der Täter, auch im Titel zum Beispiel, genannt. Wie gesagt, das Buch stellt diese Frauen in den Fokus. Wie gelungen finden Sie das?
Ich finde das gut, weil es in dieser Ausführlichkeit dem gerecht wird. Es ist so, es gibt diese Debatte, wie sehr soll man die Opfer in den Mittelpunkt stellen. Viele wollen das ja gar nicht. Und dann würde ich, wenn man die Chance hat, mit den Betroffenen zu sprechen, auch immer davon ausgehen, sagen, okay, wenn die lieber nicht genannt werden möchten oder in der Regel nicht genannt werden möchten, dann muss man darauf reagieren und dann steht da eben Weinstein.
Ich habe Laura Backes am Telefon. Sie ist die stellvertretende Ressortleiterin des Spiegels. Und sie hat eben auch in Deutschland an ähnlichen Recherchen mitgewirkt. Sie war zum Beispiel beteiligt an der Recherche rund um die Enthüllungen, die einem ehemaligen hochrangigen Mitarbeiter des WDR vorgeworfen wurden. Da ging es auch um sexuelle Belästigung. Unter anderem hat auch Charlotte Roche gesagt, ja, der hat mir vor einigen Jahren zum Beispiel bei der Begrüßung einfach mal mitten auf den Po gepackt. Und Frau Backes, wir haben eben schon darüber gesprochen, was Gerüchte für eine Rolle spielen bei so einem Beginn einer Recherche. Und oft sind solche Gerüchte ja auch was, ja, wo viele dann sagen, naja, es ist ja auch leicht, jemandem jetzt was anzuhängen. Wie haben Sie das bei Ihrer Recherche denn erlebt? Wie sind Sie mit Gerüchten umgegangen?
Also es ist natürlich am Anfang ein Gerücht. Es ist nicht so, dass sich jemand einfach meldet bei mir, der mich nicht kennt und sagte, hier, was ich schon immer sagen wollte, ich würde von dieser Person belästigt, vergewaltigt und hier sind auch die Belege. Das funktioniert nicht. Das heißt, man braucht tatsächlich Gerüchte als Ausgangspunkt. Ich habe nun in den letzten Jahren wirklich unendlich viele Gerüchte gehört über Politiker, Wirtschaftsbosse, alles aus der Kulturbranche. Und über all das haben wir ja auch nicht berichtet, weil es eben nur Gerüchte sind. Man kann das eben aber zum Anlass nehmen, um nachzufragen, um Leute anzusprechen und dann zu gucken, ob sich was bewahrheitet davon. Und manchmal tut es das eben. Und zwar in einer Häufigkeit, dass es dann auch berechtigt ist, darüber zu berichten und das zu veröffentlichen.
Wie sehr vertrauen Sie denn da auch Ihrem eigenen Bauchgefühl bei einer solchen Recherche?
Naja, also natürlich hat man das und wenn mir jemand, also wenn es nur Gerüchte sind, dann brauche ich kein Bauchgefühl, dann ist es für mich wirklich nur ein Gerücht. Wenn mir jemand persönlich seine Erlebnisse erzählt, dann glaube ich schon, dass man so ein Bauchgefühl hat, das sagt, okay, ich kann mir vorstellen, dass das stimmt. Das reicht aber auch ja überhaupt nicht für eine Veröffentlichung, sondern dann muss man das gegenchecken, ob diese Person das jemand anderem erzählt haben von damals, also ob diese Geschichte schon zurückreicht. Das ist dann immer noch kein Beweis, aber es ist ein Beleg, dass diese Geschichte schon länger existiert. Und man würde auch eigentlich keine Vorwürfe veröffentlichen, wenn es nur eine Person ist, weil dann steht Aussage gegen Aussage. Wenn mehrere Personen gleich äußern, dass man irgendwie ein Muster erkennen kann, dann kann man über der Veröffentlichung nachdenken, vorher nicht.
Wie war das in dem konkreten Fall rund um den WDR-Mitarbeiter bei Ihnen?
Sie meinen Gebhard Henkel. Ja. Das war eben auch so. Es gab ein Gerücht, es gab mehrere Gerüchte und es gab am Anfang nur ganz Kleinteiliges, was tatsächlich, ich habe zum ersten Mal davon gehört und dachte, ja, was soll ich dazu sagen? Das klingt jetzt nicht so wild. Und dann kam aber immer häufiger die Sprache auf diese Person und dann haben wir nachgefragt und haben auch gesagt, wenn Sie jemanden kennen, der was erlebt hat, und es ist einfach so, dass innerhalb einiger Wochen sich immer mehr Leute gemeldet haben, beziehungsweise gesagt haben, ich kenne da jemanden, und dann irgendwann kamen wir ins Gespräch mit diesen Personen.
Jetzt ist es ja so, dass Sie diese Vorwürfe auch veröffentlicht haben, dass aber viele sagen, ja, juristisch ist der Mann aber unschuldig. Es gab keinen Prozess zu diesen Vorwürfen der sexuellen Belästigung jetzt speziell. Ist das Ihnen möglicherweise sogar nicht weit genug gegangen?
Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Wir haben das war Verdachtsberichterstattung. Wir haben Anlass gesehen, okay, wenn so viele Frauen Vorwürfe erheben, dann ist es gerechtfertigt, darüber zu berichten. Diese Frauen haben aber selbst nie Anzeige erstattet. Und man kann, man kann niemanden verurteilen, wenn niemand Anzeige erstattet. Und sexuelle Belästigung ist eben nicht so schwerwiegend, dass die Staatsanwaltschaft in der Regel von sich aus tätig wird. Also das ist bei Vergewaltigung was anderes. Dann muss die Staatsanwaltschaft eben ermitteln. Und das war bei Gebhard Henke überhaupt nicht der Fall. Das heißt, es gab keine Anzeige. Das einzige Verfahren, das es gab, war, dass er uns und Charlotte Roach verklagt hat wegen dieser Vorwürfe. Und das hat er dann ja aber 24 Stunden vor der Verhandlung zurückgezogen.
Was entgegnen Sie? Sie haben gerade selber das Wort Verdachtsberichterstattung in den Mund genommen. Was entgegnen Sie, wenn jemand jetzt sagt, ich werfe Ihnen das vor, dass es eben in Anführungszeichen nur eine Verdachtsberichterstattung ist?
Es gibt im Journalismus überall die ganze Zeit Verdachtsberichterstattung. Jeder Fall von aufgedeckter Korruption im Wirtschaftsbereich ist Verdachtsberichterstattung, wenn nicht es ein Urteil gibt. Und da würde man ja auch sagen, naja, es gibt Hinweise darauf und deshalb ist es erstmal legitim zu berichten. Ob sich dann alles als absolut 100% wahr herausstellt, das wird man dann später sehen. Das ist dann auch nicht die Aufgabe von Journalismus. So.
Jetzt haben wir viel über Ihre Recherche gesprochen, vorher schon über die Recherche der US-Kolleginnen rund um Harvey Weinstein. Was würden Sie sagen, wenn Sie das vergleichen, also der Stand der MeToo-Bewegung in den USA und in Deutschland, gibt es da Unterschiede?
Das finde ich schwierig. Ich habe das Gefühl, die USA ist ja eben ist eine Binse, ein gespaltenes Land. Es gibt Leute, die sind sehr sensibel und deshalb kommen sehr viele Vorwürfe ans Licht. Und in Deutschland ist man da vorsichtiger. Manchmal kommen in den USA Vorwürfe ans Licht, wo man aus deutscher Sicht denkt, naja, das ist jetzt aber, ist das wirklich so schlimm und ist das gerechtfertigt, das zu veröffentlichen? In Deutschland würde man sich wünschen, es gäbe mehr Rechercheteams, die sich damit beschäftigen.
Seit 2016 gilt ja in Deutschland der Grundsatz Nein heißt Nein, also im Sexualstrafrecht. Also jemand darf jetzt eben verurteilt werden, wenn jemand gegen den erkennbaren Willen eines Opfers eben sexuelle Handlungen zum Beispiel vorgenommen hat. Würden Sie sagen, das ist eine gute Entwicklung allgemein in Deutschland rund um dieses Thema?
Ich sehe das zweischneidig. Ich sehe das als Symbolpolitik eine gute Entwicklung, weil es das Zeichen setzt in die Gesellschaft hinein, wir nehmen das ernst. Es wird aber, und das muss man immer noch mal deutlich sagen, wahrscheinlich nicht zu mehr Verurteilungen führen, weil das Problem bei sexueller Belästigung oder überhaupt bei Sexualstraftaten war ja immer, dass Aussage gegen Aussage steht. Und das steht es ja auch bei der neuen Gesetzgebung. Also man kann genauso wenig verurteilen wie vorher. Das hat sich überhaupt nicht geändert.
Das Buch rund um den Weinstein-Skandal der beiden Journalistinnen Megan Twohey und Jodi Kantor, das heißt Me Too, von der ersten Enthüllung zur globalen Bewegung. Das ist im Tropenverlag erschienen, hat 352 Seiten und kostet 18 Euro. Das war schon wieder mit dem Kompressor-Podcast. Sie können uns auch abonnieren, und zwar da, wo es Podcasts gibt, bei Spotify zum Beispiel oder auch in der DLF-Audiothek. Tschüss.